keine spannende Überleitung war. Mann, oh Meta, du hast mich überrascht, Sabine. Ja, wie sieht das bei uns aus? Wie sind wir unterwegs? Gerade so in Zeiten des Krieges wollen wir nicht unbedingt gerne was von Kampf und dergleichen hören. Deine Liste fortgesetzt hätte, gesagt, ich bin weder Wehrdienst noch Zivildienst. Mich wollte man nicht haben oder lange Zeit nicht. Nein, aber im Ernst, wem gleicht denn unser Leben? Ist das eher gefühlt ein Spaziergang bei bestem Wetter? Oder fühlen wir uns manchmal sturmgebeutelt? Oder empfinden wir das sehr, sehr spannend? Ich weiß nicht, was morgen kommt, übermorgen. Ich kann ja nicht weit in die Zukunft gucken. Wie erlebst du dein Christsein? Wie sieht es aus mit dem, was du am Sonntag hörst und dann, was du im Alltag erlebst? Sind das so Gegensätze, Spannungen? Wir hören häufig davon, dass Gott uns Menschen liebt. Und im Abendmahl, wir haben es gerade erfahren, ja, ein Stück. Und doch wissen wir ebenso, dass Christsein auch Konsequenzen bedeutet. Möglicherweise Opfer, Verzicht, da wird schon kritischer. Auseinandersetzung, Kampf. Ich merke so, die Kurve neigt sich nach unten und zu sagen, das will ich nicht. Das eine, wenn ich so ankreuzen könnte, ich wüsste, was ich nehmen würde. Ist uns dieser Teil, dieser Aspekt unseres Christseins bewusst oder, naja, das schiebe ich lieber so ein Stück beiseite, möchte ich eigentlich gar nicht so gerne. Und genau das ist das Gefährliche dran. Paulus weiß, dass jeder, der sich in Gemeinde, im Beruf, in Familie, Gesellschaft, wo auch immer, als Christ erweisen will, mit Widerstand zu rechnen hat. Das ist nicht nur immer gutes Wetter draußen sozusagen oder gutes Wetter drinnen, sondern wir haben mit dem Widerstand des Bösen zu rechnen. Es geht nicht um Angstmache heute Morgen, aber darum, dass wir einen Blick für die Realität haben. Gewinnen vielleicht, ganz neu gewinnen. Und auch im Blick auf unsere Gemeinde und das weltpolitische Geschehen, sowohl als auch das Miteinander wahrzunehmen und zu sagen, ja, das sind nicht unterschiedliche Welten, sondern das hat etwas damit zu tun. Das heißt, uns muss ganz neu bewusst werden, wer im Hintergrund die Strippen zieht. Und ob wir uns von diesem Widersacher, dem Satan, heißt ja nur Gegner, instrumentalisieren lassen. Und bis in die Gemeinde hinein. Und gleichzeitig wissen wir und dürfen und sollen wir wissen, wir sind diesem Gegenspieler Gottes nicht hilflos ausgeliefert. Und dann sind wir nämlich bei dieser Waffenrüstung. Ich habe das Bild bewusst so stehen gelassen. Ich habe gedacht, das ist schön harmlos. So, wenn die sich kappeln, die vertragen sich wieder. Das ist Kinder lieben sich oder Geschwisterliebe, Geschwisterhiebe. Ein Buchstabe macht den Unterschied. Das ist eng beieinander. Aber vielleicht geht es ja näher um mehr. Ich möchte uns jetzt erstmal die ersten Verse aus Epheser 6 lesen. Paulus schreibt oder lässt schreiben noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an, die Gott euch gibt, dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Darum greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Ein erster Gedanke zu diesen, ich habe das einfach mal zusammengenommen, mit einem anderen Bild kombiniert. Unsere Vorbereitung, unsere Wahrnehmung. Viele Menschen und auch wir Christen rechnen kaum noch mit dieser Macht. Das scheint so wirklich so am Rand zu sein. Der Teufel wird zum Zerrbild. Oder früher als Kind habe ich es genossen, so in den Märchen von dem dummen Teufel zu lesen, der doch immer wieder irgendwie überlistet werden konnte. Das war gar kein Thema. Der verlor ja immer. Aber ich glaube, er wird damit nicht ernst genommen. Und wenn man ihn ignoriert, in gleicher Weise, es ist gefährlich. Stellen wir uns vor, eine Armee würde das Vorhandensein des Gegners leugnen oder diesen Gegner unterschätzen. Was dann? Dann hätten sie schon verloren. klipp und klar, ganz einfach. Die Folgen werden katastrophal. Und ebenso katastrophal ist es, wenn uns der Blick dafür abhanden kommt, dass wir in einer vom Bösen beherrschten Welt leben. Das ist Realität. Auch wenn wir vielleicht persönlich es gar nicht so extrem empfinden und sagen, Jesus ist doch der Sieger. Ja, aber ich setze ein Aber dagegen. Noch hat der Herr dieser Welt an vielen Stellen Zugriff auf ganz viel. Und deswegen geht es beim Bösen nicht um irgendwelche negativen Strukturen der Gesellschaft oder um eine zunehmende Verrohung der Menschen, sondern um die Realität des Diabolos, des Durcheinanderwerfers, der Chaos stiftet, bis in Gemeinde hinein. Es geht eben halt darum, dass der Herr der Lüge tätig ist. Nach Jesu Sieg am Kreuz richtet er seine wütenden Angriffe gegen die Christen, nicht nur durch äußere Verfolgung, sondern auch durch heimtückische Angriffe, Verführung. Er lullt ein in eine Selbstzufriedenheit, sodass wir langsam, aber sicher einschlafen. Schlafstörung? Wenn uns bewusst wird, dass wir letztlich nicht mit Menschen, sondern und nicht mit Strukturen zu kämpfen haben, nicht mit Weltanschauung, Religion und, dann können wir doch nicht sensibel genug dafür werden, hinter diese Schliche des Teufels zu kommen. Und ich bin beileibe keiner, der hinter jedem Busch den Satan sieht. Nein. Ganz bestimmt nicht. Aber wo sieht er Zweifel an Gottes Wort? Ging doch schon ganz früh los. Sollte Gott gesagt haben? Wo unterminiert er die Einheit der Gemeinde? Wo sieht er Misstrauen, Unfrieden, nährt Vorbehalte, bedient sich des Redens über andere, da wo wir nicht den direkten Weg suchen? Wo hält er uns vom Beten ab? Wo nehmen wir andere Dinge wichtiger als Jesus Christus in unserem Leben? Einfache Fragen, aber ich glaube, die Antworten, die sind noch viel schwieriger, wenn wir ehrlich sind, vor uns. Paulus beschreibt die gegnerische Front, nicht um Angst zu machen, sondern um uns aufzurütteln, damit wir alle nebulösen Geschichten beiseite schieben, damit alle Illusionen keinen Platz haben. Es ist keine Freizone für Gemeinde. Und wir merken das ja, es um uns Christen macht der Böse keinen Bogen, beileibe nicht. Und manchmal, es hört sich vielleicht merkwürdig an, bin ich geradezu froh, wenn ich etwas davon merke, dann ist es für mich ein Indiz dafür, so harmlos sind wir Christen gar nicht. Wenn der uns in Ruhe lassen würde, dann sollten die schlafen eh. Keine Gefahr. Paulus sagt uns aber nicht, nun reißt euch zusammen, das schafft ihr schon, besinnt euch auf eure Kräfte, auf eure Fähigkeiten, euer geistiges und geistliches Potenzial. Paulus weiß, dass der Macht des Satans nichts und niemand widerstehen kann, menschlich gesehen. Und trotzdem ist hier nicht der Raum für Angst und Resignation. Und so verpflichtet er uns und ermutigt uns, besinnt euch auf Gott, auf seine Stärke, werdet in ihm stark durch die Verbindung mit ihm. Als Kind war das immer gut zu sagen, ich habe einen großen Bruder und wenn du dich mit mir anlegst, dann kommt mein großer Bruder. Ich war der große Bruder. Doof, ne? Aber an der Stelle haben wir es viel, viel besser zu sagen, ja, auf gut Deutsch, leg dich nicht mit mir an, ich habe einen starken Gott. Mein Glaube ist gar nicht so stark. Aber der Gott, an den ich glaube, der ist viel, viel stärker. Hier bekomme ich Rückhalt. Hier ist die Kraft. Hier ist das Vermögen, um im Spannungsfeld der Mächte standhalten zu können. Und das Zweite, was ich hier nur stichwortartig aufgeschrieben habe, unser Auftrag. Was ist unser Auftrag? Wir wollen gar nicht eine geistliche Kampfführung anzetteln. Wir sollen Widerstand leisten, wir sollen das Feld behalten, das heißt nicht nachgeben, den Boden nicht verlieren. Jakobus schreibt das in Jakobus 4, Vers 7, ordnet euch Gott unter, leistet dem Teufel Widerstand und er wird von euch fliehen. Nähert euch Gott und er wird sich euch nähern. Reinigt eure Hände von Schuld, ihr Sünder. Gebt eure Herzen Gott hin, ihr Unentschlossenen. Da haben wir es noch einmal, den Beziehung halten, Kontakt halten zu Gott. Wir haben die gute Nachricht von der Liebe Gottes weiterzusagen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und
daran festzuhalten, zu sagen, davon lassen wir uns nicht abbringen. Hört sich fast an wie so politischer Wahlkampf. Dafür stehen wir. Genau das ist es. Und jeder von uns muss sich bewusst machen, dass der Feind uns nicht dort angreift, wo wir gut gerüstet sind. Ich habe das wirklich mal für mich mal durchdacht. Ich habe gesagt, Mensch, wo würdest du dich, Christian, selber angreifen mit all deinem Wissen über dich? Und dann war ich erschrocken über meine Schwachpunkte, weil mir das mit einmal sehr bewusst wurde. Und genau da an den Stellen wird der Feind Gottes ansetzen. Also mein Auftrag, unser Auftrag und unsere Ausrüstung. Eine Ausrüstung hat immer etwas damit zu tun, wo ich unterwegs bin. Sprich, wenn ich auf Angeltour gehe, brauche ich keinen Skianzug. Eigentlich logisch. Funktioniert nicht, ist sinnlos. Oder wenn jemand in die Berge will und zieht sich dann irgend so was, weiß ich, Schwimmflossen an, das wäre ein tolles Bild. Mit Schnorchel da durchzustapfen, ganz klar. Wer sich für den Kampf, den Widerstand gegen den Satan rüsten will, der braucht diese Waffenrüstung. Paulus folgt mit dieser Aufzählung, ja, dem Bild oder dem Vorbild, muss ich sagen, eines schwer bewaffneten römischen Fußsoldaten. Er beschreibt die allseitige, den Kämpfer von allen Seiten, damaliger Hintergrund natürlich, eine schützende, kampffähig machende Ausrüstung. Nur diese Rüstung kann im Kampf Schutz bieten und Wirkung hervorrufen. Und wichtig bei so einer Waffenrüstung ist ja nicht zu sagen, so wie beim Fahrradfahren, und so, auch den Helm brauche ich nicht, mir wird schon nichts passieren. Oder ich komme ganz gut ohne Schild zurande. Also das ist nicht zum Ankreuzen gewesen, ich suche mir was aus und stelle mir da irgendetwas Passendes zusammen. Nein, sondern es geht um das Ganze. Und vor dieser Waffenrüstung, ich lese jetzt die einzelnen Verse hier nicht vor, aber ihr seht sie ja, steht, seid also bereit. Das ist wie so ein Doppelpunkt. Und jetzt gucken wir uns das einmal an. Der Gürtel der Wahrheit. Die Soldaten trugen über der Tunika, einem weiten Gewand, einen Ledergurt, von dem das Schwert herabhing und die Leisten gegen bzw. den Unterleib des römischen Soldaten bedeckte. Kleine Messingplatten auf diesem Schurz sorgten für den damals bestmöglichen Schutz. Dieser Gürtel war wichtig für die Beweglichkeit und schützte vor dem Stolpern und Fallen. Aber warum bezeichnet Paulus den als Gürtel der Wahrheit? Wahrheit, das ist doch so ein schillernder Begriff. Haben wir ja auch ganz neu gemerkt mit Fake News und was war das mit alternativen Wahrheiten. Also da, jeder möchte seine eigene Wahrheit beanspruchen und gleichzeitig ist Toleranz gegenüber der Wahrheit der anderen gefordert. Die Wahrheit, um die es hier geht und für uns geht, hat ihre Grundlage in Gottes Treue, in Gottes Beständigkeit, in seinem Wort. Ohne Wahrheit, die dem Leben mit Gott entspricht, kann kein Mensch bestehen. Wir kommen ins Straucheln ohne Wahrheit. Und wir merken das immer in den Nachrichten, wenn wieder irgendein Politiker ertappt worden ist, weil er irgendwo etwas nicht ganz so Wahres gesagt hat und dann, was weiß ich, ein Boris Johnson sich einem Misstrauensvotum stellen muss, weil man merkt, der hat das eine gesagt und das andere getan. Aber es ist immer toll, auf die anderen zu zeigen. Es geht um den Gürtel bei mir und nicht bei Boris Johnson und nicht bei, ne? Also wer mit Lügen und Halbwahrheiten umgeht, wird in seiner Bewegung gehindert. Wer seine Leichen im Keller versteckt, wird angreifbar, über kurz oder lang. Die werden ausgebuddelt. Wer keine Vergebung erfahren hat, der stolpert und fällt. Dieser Gürtel der Wahrheit trägt, oder diesen Gürtel der Wahrheit trägt, wer seine Schuld vor Gott und Menschen vergeben bekommen hat, bereinigt hat. Wer Tag für Tag aus dieser Vergebung heraus lebt. Und das hält sozusagen zusammen. Ein zweites Rüstungsstück, Gegenstand, der Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es gab damals zwei Arten von Brustpanzern. Einer bestand aus mehreren breiten, gebogenen Metallschienen, die von Lederriemen zusammengehalten wurden. Der andere war eine Art Kettenhemd aus kleinen, miteinander verbundenen Metallringen. Aber wie auch immer, der Sinn war das gleiche. Die lebenswichtigen Organe sollten geschützt werden. diesen Panzer der Gerechtigkeit trägt, derjenige, der nicht auf eigene Verdienste aus ist und der nicht auf eigene Fähigkeiten pocht, wer nicht auf seine eigene Gerechtigkeit vertraut, sondern sich von Gott gerecht gesprochen fühlt um Jesu Willen. Das heißt, das, was Jesus am Kreuz erworben hat, zu sagen, das gilt, nur das gilt. Ich kann dem nichts hinzufügen, sondern das ist das Einzige, was mich vor Gott gerecht macht. Und da halte ich mich dran. So kennen wir es aus 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden vor Gott bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage. Treu und gerecht, er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Praktisch bedeutet das, ich richte mich nach Gottes Willen, damit der Feind keine Angriffsfläche bei mir findet. Keinen durchschlagenden Erfolg hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Panzer der Gerechtigkeit, nicht ich, nicht meine Leistung. Gottes Tun entscheidet. Dann die Stiefel zur Ausbreitung des Evangeliums. Wer lange Strecken unterwegs ist, der weiß, wie wichtig es ist, das richtige Schuhzeug zu haben. Wer da mit Sandalen auf eine Bergtour geht, ich bleibe noch mal beim Berg, der wird irgendwann über kurz oder lang, zumindest mit Blasen, wenn nicht Schlimmeres, erleben. Und ein Soldat musste lange Strecken marschieren, das heißt, er brauchte robuste Schuhe. Noch vor der Zeit der Römer galt das Zerstören eines Soldatenschuhs als Bild für Schwäche oder Niederlage. Und das war halt aus dickem Leder mit beschlagenen Sohlen. Notwendige Ausrüstung für die Beweglichkeit und für lange Wege. Das ging immer weiter. Wie sieht es aus mit deiner Bereitschaft, mit deiner Beweglichkeit, mit deiner Ausdauer, wenn es um das Evangelium geht, um die gute Nachricht der Liebe Gottes? Sind wir mit der guten Nachricht des Friedens noch unterwegs oder sind wir mittlerweile barfuß? Nichts mehr. Spüren jeden Stein und merken, wie weh das tut. Das Schild des Glaubens. Ich kann mich noch an eine Episode erinnern im Jugendkreis, wo mein Pastor damals sagte, habt ihr euer Schwert denn dabei? Und ich konnte zu dem Zeitpunkt nichts damit anfangen. Was sollte das sein? Das Schwert, aber der römische Schild und das, was er meinte, mein lieber Pastor damals, das ist etwas, was wirklich ja, helfen soll. Eigentlich die einzige Angriffswaffe, wenn man so will, dann nachher. Aber erstmal, Entschuldigung, ich bin einmal vorausgesprungen, der Schild des Glaubens, das kommt davon, wenn man begeistert ist, aber kommt gleich. Also, der Schild des Glaubens, dieser Schild bestand aus mehreren Schichten, aus Leder und der wurde vor dem Kampf eingeweicht, eben halt wegen dieser brennenden Pfeile, die flogen, damit er nicht sofort Feuer und Flamme war und nicht nur der Schild, sondern nachher die ganze Person. Der war etwa 1,20 Meter hoch und 90 Zentimeter breit. Diesen Langschild des Glaubens trägt derjenige, der eine lebendige Beziehung zu Gott hat, zu Jesus Christus hat, der ihm sein Vertrauen schenkt und das heißt auch in praktischer Konsequenz, der auf ihn hört. Also sprich Stichwort Gehorsam. Und dieser Glaube, dieses Vertrauen ist eine Grundkraft, was uns wirklich schützt. Ich will euch ein paar Pfeile nennen, die da so mit unter uns um die Ohren fliegen. Er hebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, der Pfeil des Zweifels. Und wie kriege ich den aus? Durch das Vertrauen. Der Pfeil der Undankbarkeit, der Pfeil des Geizes. In der Bibel ein ernstzunehmender Pfeil, der mich ausschließt von Gottes Reich. Ein Pfeil der Verzweiflung, ein Pfeil der negativen Gedanken. Und ich habe sogar, ich würde das Bild erweitern wollen, ich habe sogar den Eindruck, dass wir manchmal auch mit Pfeilen um uns schießen. Da sind dann Halbwahrheiten unterwegs. Oder keine guten Worte, all das. Und da, wo ich mein Vertrauen auf Jesus Christus setze, da prallen diese Pfeile entweder sogar ab oder sie werden gelöscht. Und das ist das, was uns hier deutlich wird. Dann der Helm des Heils. Ich sagte schon, beim Fahrradfahren ist uns das mittlerweile gewohnt, dass viele mit Helm unterwegs sind. Und trotzdem erlebt man manchmal einen Unfall. Aber der Helm eines römischen Soldaten, der bestand aus Bronze, Eisen mit zwei herunterklappbaren Teilen, die Wangen schützen sollten. Auch der Nacken war geschützt. Und innen drin war er ausgekleidet mit Filz oder mit Schwamm, sollte er auch nicht drücken, bequem sein. Und die Helme waren oben zur Zeit Jesu mit so einem Helmbusch aus Pferdehaar geschmückt. Er war unbequem, trotz alledem. Aber er hatte eben halt auch eine schützende Funktion. Und dann nahm man das in Kauf, dass man darunter schwitzte. Der Helm des Heils, der Helm der Rettung schützt vor tödlichen Hieben. Es geht einfach darum, bist du dir sicher, dass du gerettet bist? Bist du dir sicher, dass du diese Zukunft hast? Bist du dir sicher, dass du mit Jesus Abendmahl feierst? In seinem Reich? All das zu sagen, ja, nicht weil ich tue, weil ich mache, weil ich treu bin, sondern einfach, weil Gott mir das zuspricht. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. So finden wir es bei Johannes. Nie werden wir in unserem Glaubenskampf davor bewahrt werden, dass es nicht doch schwere Schläge gibt. Wir haben es selber erlebt und manchmal tut es nach wie vor weh, so ein Schlag. Der kann uns in unseren Grundfesten erschüttern. Und nichtsdestotrotz zu sagen, an der Stelle lasse ich mir diese Gewissheit nicht rauben. Und jetzt komme ich endlich zu dem Schwert, diesem einzigartigen Teil, wo auch ein Stück Angriffskraft drin liegt. 60 Zentimeter lang, ein Kurzschwert, die wichtigste Waffe im Nahkampf, eben nicht nur für Verteidigung, Gottes Wort. Jesus hat sich damit selber verteidigt, als er von dem Satan auf die Probe gestellt wurde. So habe ich dazu gefunden, es trifft und vertreibt den Feind. Die ganze Heilige Schrift ist von Gott eingegeben. Sie soll uns unterweisen, sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es Gott gefällt. Leute, das heißt für mich im Klartext, das kommt nicht auf deine Worte und meine Worte drauf an. Es kommt auf Gottes Wort drauf an. Deswegen auch das Lesen von Gottes Wort, das ist für mich nicht pro forma beim Abendmahl zu sagen, ich nehme es bewusst in die Hand. Diese Beschäftigung mit Gottes Wort, die Leitung durch seinen Heiligen Geist. Und ein alter Bruder sagte mir mal, wenn ich das Wort Gottes bewahre, dann bewahrt Gottes Wort mich. Simpel, einfach, aber ich glaube, es trifft es. Gott gibt uns diese Rüstung und deshalb kann sie uns nur derjenige dann standhalten, wenn er wirklich jedes Teil nutzt. Wir dürfen realistisch sein, diese Macht des Bösen wahrzunehmen. Aber wir müssen nicht wie das Kaninchen auf die Schlange starren, sondern ich möchte meinen Blick auf das Kreuz, auf das leere Kreuz richten, meinen Blick auf Jesus. Wir sehen auf dich. Und dann geht es weiter. Oft wird an der Stelle gesagt, hier Schluss. Ich lande nichtsdestotrotz. Und trotzdem gehören diese drei Verse dazu. Betet dabei zu jeder Zeit und bittet Gott in der Kraft seines Geistes. Seid wach und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Betet auch für mich, dass Gott mir die rechten Worte in den Mund legt und ich das Geheimnis der guten Nachricht freimütig bekannt machen kann. Auch jetzt im Gefängnis bin ich ein Botschafter in ihrem Dienst. Betet darum, dass ich aus ihr die Kraft gewinne, sie mutig und offen zu verkünden, wie es mein Auftrag ist. Und das ist nämlich sozusagen, ich will nicht sagen der Schlusspunkt, aber unser Gebet. Es geht um unsere Wachsamkeit. Leute, es ist banal. Was nützt dir die beste Rüstung, wenn du pennst? Du liegst darum, vollgerüstet, klar, aber ein eingeschlafener Soldat ist eine leichte Beute. Der ist gefährlich für die ganze Mannschaft an der Front. Das ist für das ganze Heer gefährlich, grob fahrlässig. Und so brauchen wir das Gebet, nicht als Waffe, aber auch als Zeichen und Ausdruck unserer Wachsamkeit. Petrus schreibt es: Seid wachsam und nüchtern, euer Feind, der Teufel, schleicht um die Herde wie ein hungriger Löwe, er wartet nur darauf, dass er jemand von euch verschlingen kann. Also der ist auf dem Posten, der pennt nicht, aber wir oft. Oder unsere Verbundenheit kam eben auch zum Ausdruck in diesen Versen von Paulus. Beten bedeutet, mit Gott im Kontakt, im Gespräch zu sein. Auch das ist wichtig, dass die Kommandostrukturen sozusagen klar sind. Von wem kommt das? Wer sagt wohin, wann, was, wie passieren soll? Im Austausch mit dem Kommandeur zu sein und gleichzeitig auch zu wissen, keiner ist Einzelkämpfer. Ich mache mal dies und ich mache mal das und ich mache mal das. In der Gemeinde funktioniert das manchmal. Dann macht so jeder seins, aber hier nicht. Also unsere Verbundenheit, das Netz da draußen, ich habe es im Blick. Genau das bildet das auch ab, vernetzt zu sein miteinander, verbunden zu sein. Und als Kinder gab es so ein Spiel, wo einer im Kreis war und da jemand drumherum schlich und die Leute mussten diesen Kreis eng halten, damit der von außen nicht reinkam. Genau das bildet das ab. Und unsere Verantwortung, das ist das Stichwort Fürbitte. Wir haben Verantwortung für andere, wir haben Verantwortung füreinander. So bittet Paulus um Fürbitte, um Gebetsunterstützung. So praktizieren wir es bei Freud und Leid, bei Missionaren, bei denen ist es für uns klar, die stehen an vorderster Front. Aber ich glaube, die Front ist nicht nur im Ausland, die Front ist doch hier bei uns, längst angekommen. Ohne Gebet geht gar nichts. Und für mich das eindrücklichste Bild in der Bibel für das Gebet ist Mose auf dem Berg, Aaron und Hur, die ihm die Arme stützen und immer, wenn ihm die Arme nämlich schwer geworden sind und die heruntersanken, dann kriegte der Feind die Oberhand. Und damit das nicht passierte. Und Josua musste unten kämpfen. Also es gehört zusammen. Nicht nur die Beter, aber beides gehört zusammen. Nichts fürchtet der Satan so sehr wie das Gebet. Ich habe das liegen gelassen, aber so viel Zeit ist. Ich weiß, das war jetzt ganz viel für euch, für mich auch. Deswegen habe ich euch so etwas vorbereitet. Wer möchte, ich verteile das nicht durch die Reihen, aber da ist nochmal so, mit persönlichem Zuspruch oder persönlichem Engagement drin, ich ziehe die Waffenrüstung an, ich lege den Gürtel der Wahrheit um. Das heißt, ein Stück Selbstverpflichtung. Also wenn du das in die Hand nimmst, ist gefährlich, ist eine Aufforderung, mach oder lass es bleiben. Ich ende an der Stelle im Namen Jesu, dem Namen des Siegers von Golgatha. Er ist und bleibt der Herr, der am Schluss den Sieg davonträgt, für Zeit und Ewigkeit. Gottes Gegenspieler ist schon besiegt, auch wenn es noch Nachruhtgefechte gibt. Er ist nicht zu unterschätzen, aber mein Herr ist größer. Jesus, hab du von Herzen Dank, dass wir das wissen, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern dass du auch ja, durch deinen Tröster, den Anwalt, den Beistand in uns Wohnung nimmst, uns dein Wort in die Hände gibst und gleichzeitig versprichst, an unserer Seite zu sein. Danke für diese Rüstung, danke dafür, dass wir mit dir im Gespräch sein können und dass du uns auf alle Eventualitäten in unserem Alltag vorbereiten willst. Danke, dass du vorangehst. Hilf du mir und hilf du uns, miteinander dir hinterherzugehen. Durch dick und durch dünn. Auch da, wo der Feind scheinbar voranschreitet, aber du behältst den Sieg. Und darauf bauen wir. Dir gehört alle Ehre. Amen.